Ich möchte gerne 3 Jahre vor dieser Begebenheit einsteigen. Die Predigt geht nicht 2 Stunden, aber ich habe gedacht, es ist wichtig, dass wir diese Vorgeschichte kennenlernen, dass wir besser einordnen und verstehen können, warum diese Frage und vor allem diese Antwort so wesentlich ist. Wir lesen in der Vorgeschichte von einer 3-jährigen Weggemeinschaft. Wir lesen davon, dass Jesus zuerst allein auftaucht. Er führt ja ein Leben, das relativ unscheinbar ist. Und erst um etwa 30 herum taucht er dann auf, so. Nicht gerade aus dem Keller, aber einfach, er taucht auf. Er kommt an Jordan zum Johannes dem Täufer und wird von ihm getauft. Und wir lesen dort davon, dass Gott in dem Moment, wo Jesus getauft wird, sich bekennt zu seinem Sohn. Also es ist Gottes Bekenntnis und er sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und das Bekenntnis bei der Taufe, das steht am Anfang vom öffentlichen Wirken von Jesus. Und ich würde mal davon ausgehen, dass das auch die Grundlage, der Boden ist von seiner Identität. Dass Jesus weiss, wer er ist, das ist ziemlich wesentlich, weil die Schwierigkeiten, die Herausforderungen lassen nicht lange auf sich warten. Wir lesen davon, dass Jesus vom Geist Gottes, also von Gott, in die Wüste geführt wird und dort vom Teufel versucht. Wir lesen davon, dass er die Bewährungsprobe besteht. Und es kommt mir ein bisschen vor, wie wenn er durch das erst so richtig gerüstet wäre für seinen Auftrag. Und um was geht es da bei diesem Auftrag? Das Ziel von Jesus ist nicht die Lösung der Machtfrage in Israel. Das wäre ja auch noch so eine Option gewesen, sondern das Ziel von Jesus ist die Klärung der Schuldfrage. Und zwar nicht nur von Israel, sondern von der ganzen Welt. Sein Motiv ist nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Und, wie wir lesen, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Spannend ist halt, dass Jesus die Mission nicht so als einen Alleingang gestaltet. Das ist nicht eine One-Man-Show, die er hier hinlegt, sondern, wie schon im Alten Testament, arbeitet Gott ganz eng mit Menschen zusammen. Und wir lesen davon, dass Jesus Jünger beruft. Er ruft Menschen in eine Weg- und Lebensgemeinschaft mit ihm. Und dass er sie wählt, das ist sehr bemerkenswert. Das ist ungewöhnlich, weil in der damaligen Zeit bei den Juden war es Tradition, die jüdische Tradition hat eigentlich vorgegeben, dass Jünger sich bewerben bei einem Rabbi. Die fühlen dem so ein bisschen auf den Zahn, schauen, was der für eine Reputation hat. Und wenn sie überzeugt sind von einem Lehrer, dann können sie sich bewerben und im besten Fall werden sie dann in die Jüngerschaft aufgenommen. Das wäre der Normalfall. Aber Jesus wählt seine Leute. Er betont das später auch im Evangelium: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus stellt sich diesen Jüngern nicht mal gross vor und er verwendet auch keine Zeit darauf, sie besser kennenzulernen. Wir lesen davon, dass er einfach vom Geist geführt ist und dass er sie ruft. Er ruft sie und sagt, folgt mir nachher. Nicht nur, dass er sie ruft, ist spannend, sondern auch, wer er denn ruft. Das ist auch ungewöhnlich. Es sind Menschen wie du und ich. Es sind Menschen, das ist auffällig, mit griechischem Namen. Wir können davon ausgehen, dass die aus liberalen Familien haben gestammt. Dann gibt es da Zöllner, die als Kollaborateure mit den Römern haben gegolten. Es gibt Zeloten, Widerstandskämpfer. Und diese beiden Gruppen waren eigentlich Todfinde gewesen. Also ganz schräg, dass Jesus die zusammen in seine Jüngerschaft bringt. Und dann darüber hinaus noch sogar Frauen. Wir lesen davon, dass es im Jüngerkreis Frauen gegeben hat, die mit Jesus umgezogen sind und auch dazu beigetragen haben, dass er versorgt war. Auch das ein absolutes No-Go in der Antike. Und mir gefällt das, weil ich habe das Gefühl, Jesus stellt da wie eine himmlische Gesellschaft zusammen. Er verdeutlicht an seiner Jüngerschar, dass eben alle Menschen im Reich von Gott einen Platz finden. Und dass seine Einladung, seine Liebe allen gilt. Auch die Einladung in den Bau von seinem Reich. Die Wahl der Jünger ist für mich so etwas wie eine erste Lektion im Himmlisch für Anfänger. Und es werden ja dann noch ganz viele Lektionen für die Jünger folgen. Kurz bevor wir jetzt an den Ort kommen, wo Jesus die Fragen stellt, gibt es noch die Begebenheit, dass Jesus wieder einmal mehr mit den Pharisäern sich umschlagen muss. Und er warnt seine Jünger vor ihren Lehren. Er warnt sie, weil die Pharisäer auf eigene Leistungen bauen, statt auf Gottes Gnade zu vertrauen. Und er wehrt sich explizit gegen ihre Zeichenforderungen. Sie wollen eigentlich, dass er noch mehr Wunder zeigt, dass er sich beweist. Und Jesus wehrt sich gegen das. Warum? Weil er weiss, dass Wunder zwar Menschen können begeistern können, aber dass sie selten zu einem nachhaltigen Glauben führen. In dieser ganzen Vorgeschichte wird eins deutlich. Jesus, sein Auftrag ist nicht, Menschen zu unterhalten oder zu beeindrucken. Sein Auftrag ist, und das nimmt er sehr ernst, den Menschen den Vater zu zeigen und damit auch ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen. Das hat mit Weihnachten zu tun. Und dass er das wirklich macht, dass er diesen Auftrag ernst nimmt, das haben die Jünger in diesen 3 Jahren, wo sie bisher mit ihm unterwegs sind, in unzähligen Situationen erlebt. Sie haben in dieser Weg- und Lebensgemeinschaft unzählige Momente erlebt mit Jesus, wo ihnen etwas gelehrt haben. Sie haben gesehen, wie Jesus Besessene frei macht, wie er blindes Augenlicht hat zurückgegeben. Sie sind dabei gewesen, wo ein Gelähmter ist geheilt worden. Und sie haben gestaunet, wie er auf dem Berg oben die bahnbrechende Predigt hat gehalten. Sie haben erlebt, wie Jesus einen Sturm gestillt hat, nachdem er dann endlich verwacht ist. Und sie haben mitbekommen, wie er Sünden vergeben hat. Sie haben auch gemerkt, dass er auf Widerstand stößt, dass er sich in Gefahr hat gebracht. Und das dünkt mich ganz wesentlich, sie sind auch immer wieder Zeugen geworden von dieser intimen, nahen Gemeinschaft, die Jesus mit dem Vater hatte. Sie haben mitbekommen, wie er gebetet hat, wie er die Stille gesucht hat, wie er mit dem Vater Gemeinschaft hatte. Und ich bin überzeugt davon, dass das sehr prägend war. Wir können also davon ausgehen, dass im Unterwegssein mit Jesus die Jünger ihn haben kennengelernt. Sie haben ihn auf den Zahn gefühlt, sie haben mitbekommen, wenn er Wunder da hat, sind aber auch in die Schusslinie geraten, zusammen mit ihm, von den Kritikern. Und spannend und paradox ist, sie haben ihn immer besser kennengelernt, ihn immer mehr entdeckt und zugleich haben sie realisiert, der Jesus, der bleibt irgendwie ein Geheimnis. Die Jünger sind ihm so nah und sie können ihn doch nicht fassen. Sie sind einerseits tief beeindruckt von seinem vollmächtigen Handeln, sie bewundern sicher auch seine Hingabe, aber seine Radikalität, die ist manchmal ein bisschen erschreckend, auch für die Jünger. Seine Ansprüche lösen Überforderung bei ihnen aus. Und mir kommt es ein bisschen vor, wie wenn sie würden schwanken zwischen Faszination und Irritation. Immer wieder lesen wir auch von dieser Frage, die sie stellen, was ist das nur für einen Mensch? Und dann gibt es die kurzen Offenbarungsmomente, wo sie plötzlich erkennen, das ist Gott selber. Mir kommt es vor, wie wenn das Unterwegssein mit Jesus für die Jünger so an einer endlosen Lektion in Sachen Vertrauen würde gleichen. Und diese Vorgeschichte, dünkt mir wichtig, wenn wir jetzt nach Caesarea Philippi kommen. Unser Text redet nämlich davon, dass genau das der Ort ist, wo Jesus mit seiner Gruppe hinkommt. Sie sind nordwärts gelaufen in die Gegend von Caesarea Philippi. Und wir lesen davon, dass Jesus eine Gemeinschaft haben mit seinen Jüngern. Das war ein Anliegen, aber er hat vor allem sich auch vorbereitet. Er wollte Kraft tanken. Es kommt mir vor, wie wenn er Anlauf holen wollte. Für was? Nämlich für seinen Weg nach Jerusalem. Es ist kurz vor dem Aufbruch nach Jerusalem, wo der Prozess und sein Tod auf Jesus warten. Und ich finde es spannend, Jerusalem ist sehr viel höher geografisch als Caesarea Philippi. Das bedeutet auch, Jesus hat gewusst, das wird ein steiler Weg. Das wird bergauf gehen, das gibt einen anstrengenden Anstieg. Und das passt aus meiner Sicht auch irgendwie symbolisch zur Situation. Ich glaube, für Jesus war der Weg nicht ein einfacher. Es ist also da in Caesarea Philippi, wo Jesus die Frage stellt. Caesarea Philippi ist eine römisch geprägte Stadt, eine Stadt, die am Kaiser geweiht war und wo zugleich auch das Zentrum war von heidnischen Gottheiten. Und genau da stellt Jesus Fragen zu seiner Identität. Er fragt zuerst mal, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und er sagt es nicht so, sondern er sagt, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn ist. Dass er zuerst nach dieser Meinung der Menschen fragt, bedeutet meines Erachtens nicht, dass Jesus irgendwie Anerkennung würde suchen bei den Leuten. Und es bedeutet wahrscheinlich auch nicht, dass er nicht weiss, wer er selber ist. Ich denke eher, dass er hofft, dass die Menschen in ihm einen Menschensohn, eben Gott, erkennen. Die zweite Frage, die er dann stellt, die ist deutlich brisanter. Weil jetzt geht es um seine engsten Freunde. Und die Meinung von engen Freunden, die zählt in der Regel. Jesus fragt die Jünger, und ihr, was sagt denn der, wer ich bin? Indirekt zieht Jesus da nach dieser Vorgeschichte, nach diesen 3 Jahren unterwegs mit diesen Jüngern, wie eine Zwischenbilanz. Seine zentrale Frage, die ihn wahrscheinlich bewegt in diesem Moment, ist, hat mein Leben Spuren bei euch hinterlassen? Die Antwort von diesen Jüngern wird zeigen, ob sein Dienst Früchte hat getragen, ob er seine Leute hat näher als Reich von Gott hinführen. Und darum ist die Frage ziemlich wichtig. Für Jesus steht sozusagen seine Mission auf dem Spiel. Er will herausfinden, ist Gott in mir sichtbar geworden? Habe ich die Jünger für meine Sache gewinnen? Und vor allem werden sie das, was ich angefangen habe, weiterführen nach meinem Tod? Hören wir doch zuerst mal, was die Menschen sagen, was die Leute sagen. In Matthäus 16, 14 berichten die Jünger nachher, einige sagen, du seiest Johannes der Täufer. Andere, du seiest Elia, Jeremia oder einer der Propheten. Aus diesen Antworten wird deutlich, die Leute realisieren offenbar, dass Jesus etwas Besonderes ist. Das ist ihnen nicht entgangen. Er wird als Wundertäter, als Bußprediger, auch als Prophet anerkannt. Sie lassen sich berühren von Jesus, von seiner Verkündigung in Bann ziehen. Und gleichzeitig kommt es mir vor, wie wenn sie versuchen würden, sich einen Reim auf diesen vollmächtigen Lehrer zu machen. Sie deuten Jesus, ganz menschlich, wir wollen immer verstehen, wir wollen kontrollieren. Sie deuten Jesus und sie deuten ihn aus der Vergangenheit, aus ihrer Geschichte heraus. Sie versuchen, ihn in bekannte menschliche Kategorien einzuordnen. Und mit diesen Spekulationen liegen sie auch nicht völlig daneben. Aber ganz wesentlich, sie erkennen den Messias nicht. Das hat ganz fest auch mit ihren eigenen Vorstellungen zu tun, mit ihren Erwartungen. Der Messias der Juden, der muss nämlich ein König sein. Ein König, der die Machtfrage in Israel löst, der die Römer endlich besiegt und das Reich von Israel aufrichtet. Jesus aber kommt nicht mit dieser Machtfrage, sondern sein Herz hat die Schuldfrage zum Anliegen. Er möchte die Schuldfrage klären, die Versöhnung mit Gott verkünden. Die Befreiung, die Jesus bringt, ist auch eine Befreiung, aber es ist eben nicht eine Befreiung, die durch Macht und Gewalt kommt, sondern durch Demut und paradoxerweise durchs Leiden. Das heisst, Jesus erfüllt die Erwartungen der Menschen nicht und er kommt als Messias für sie nicht in Frage. Ich möchte hier noch kurz etwas erwähnen zu dem Ausdruck Menschensohn. Das ist nämlich recht spannend. Jesus fragt, was sagen die Leute, wer der Menschensohn ist. Und das Wort Menschensohn ist ein Wort, das Jesus am häufigsten braucht, wenn er über sich selber redet. Es ist die Bezeichnung, die er sich selber damit beschreibt. Und das Wort hat etwas Geheimnisvolles. Es tut einerseits sein Messias-Geheimnis wahren. Es wird eben nicht ganz offensichtlich, wer Jesus ist. Und andererseits deutet es aber auch etwas an, dass eben mit dem Jesus etwas Besonderes ist. Menschensohn bedeutet, dass Jesus eben bis aufs Äußerste sich mit dem Menschsein und damit auch mit uns Menschen identifiziert. Es bedeutet, dass er den Mensch gewordene Gott ist. Ganz Gott, aber eben auch ganz Mensch. Der Paulus umschreibt das Geheimnis im Kolosserbrief mit den folgenden Wort: Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Ganz Gott, ganz Mensch. Und auch ihr, das ihr mehr gemeint, auch ihr seid durch eure Einheit mit Christus oder durch eure Beziehung mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Wir können das noch etwas anders formulieren. Gottes Sohn wird Mensch, damit wir Menschenkind können Gottes Kind werden. Gottes Sohn wird Mensch, damit wir Menschenkind können Gottes Kind werden. Das ist das Geheimnis von dem Menschensohn. Der Zusammenhang, die einmalige Chance, das Angebot, wo direkt vom Himmel kommt, das ist auch noch heute ganz vielen Menschen verborgen. Gone hat es schon angedeutet, wenn wir eine Umfrage machen würden, dann würden viele Menschen wahrscheinlich Jesus als einen Religionsstifter identifizieren. Sie würden ihn vielleicht als einen Menschenfreund bezeichnen, als ein Vorbild, vielleicht auch als einen Sozialrevolutionär. Und mit diesen Vermutungen würden sie verschiedene Aspekte von Jesus erfassen. Und letztlich haben sie aber doch keine Ahnung, wer Jesus wirklich ist. Auch berühmte Leute haben sich geäussert über Jesus. Zum Beispiel Michail Gorbatschow. Er hat gesagt, Jesus war der erste Sozialist. Oder Fjodor Dostojewski hat mal behauptet, es gibt keinen perfekteren Menschen als Jesus. Das stimmt der Spur nach, oder? Oder der Albert Einstein, der ja sehr viele schlaue Sachen gesagt hat, ist mal zum Schluss gekommen, alle Helden hinken im Vergleich mit Jesus. Da hat es in allen Aussagen vielleicht ein Fünkchen Wort. Dass Jesus der rettende Gott ist, dass sie ihn und ihre und Erlösung nötig haben, das ist aber für viele Menschen heute immer noch undenkbar. Im Gegensatz zu den Juden, die ja zumindest immerhin noch warten auf den Messias, rechnen viele Menschen weltweit gar nicht mehr mit Gott. Und vielleicht ist es die Gottvergessenheit, die den Zugang zum Evangelium so erschwert. Vielleicht müssen wir vielleicht gerade auch im Zusammenhang mit Life on Stage zuerst mal anfangen dafür beten, dass Herzen sich öffnen, dass Menschen sich finden, anfangen nach Gott sehnen, dass sie das Vakuum erkennen, das in ihren Herzen ist. Ein Vakuum, das Blaise Pascal so treffend beschreibt. Im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts ausgefüllt oder gefüllt werden kann, als allein durch Gott, den Schöpfer, wie er sich in Christus offenbart. Kommen wir zurück zu diesen Fragen von Jesus. Die Leute halten Jesus also für einen bedeutenden Mensch. Aber sie merken nicht, dass er der Mensch gewordene Gottes Sohn ist. Und auf das aber fragt Jesus seine Jünger. Und der Petrus gibt Antwort. Er macht das, wie so oft, als Sprecher der Jünger. Ich glaube nicht, dass das nur seine Meinung ist. Aber er ist der, der es ausspricht. Er sagt, du bist Christus, der Sohn vom lebendigen Gott. Mir ist das wirklich das erste Mal bewusst worden, dass die Aussage, die der Petrus hier macht, das grösste Bekenntnis ist, das vor Ostern überhaupt möglich ist. Uns muss bewusst sein, dass Kreuz und Auferstehung, der Gang nach Jerusalem eben, dass das ja noch in der Zukunft liegt, in dem Moment. Sogar die erste Leidensankündigung ist noch nicht ausgesprochen zu dem Zeitpunkt. Das heisst nichts anderes, als dass die Jünger nur einen Teil der Geschichte kennen. Sie haben zwar in ihrem Unterwegssein mit Jesus immer wieder Gottes Gegenwart gespürt und geahnt, aber ihr Glaube, der ist immer noch sehr suchend und tastend. Mir kommt es vor, wie wenn sie Eingeweihte wären und zugleich Unwissende. Und gerade darum, denke ich, war Jesus umso glücklicher über das Bekenntnis von Petrus. Und er bringt seine Freude, ja, der ganz spontan, auch bringt sie zum Ausdruck. Er sagt, selig bist du, Petrus, Sohn des Jona, Abkürzung für Johannes, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das Bekenntnis von Petrus ist ein klares Nein zu einem überschaubaren, begrenzten, kontrollierbaren Jesus. Petrus bezeugt Jesus da als der Retter, der von Gott gekommen ist. Der Retter, den die Propheten angekündigt haben. Und genau für das tut Jesus ihn selig preisen. Und das Wort selig, Makarios, das ist so ein bisschen wie ein Jubelschrei, könnte man sagen. Man könnte wie sagen, Menschenskind, was hast du nur für ein Glück? Und das selig, das steht eben auch noch für viel mehr. Es steht auch für Zugehörigkeit zu Gott. Für sein Wohlgefallen, für sein Segen. So weit, so gut. Die Frage ist jetzt einfach, was hat die Begebenheit damals in Caesarea Philippi mit uns zu tun? Was hat die Geschichte, die du vielleicht schon längstens kennst, dir ganz persönlich zu sagen? Zuerst mal würde ich behaupten, Jesus lässt dir Zeit. Du darfst mitlaufen, das lernen wir in dieser Geschichte. Du darfst mitlaufen, du darfst Zeugen sein, du darfst beobachten, du darfst sogar abwägen. Du darfst Jesus kennenlernen. Irgendwann aber kommt der Moment, wo Jesus das Bekenntnis von dir fordert. Nicht, weil er es nötig hat, sondern weil du es nötig hast. Du brauchst nämlich mehr als einen Prophet. Du brauchst mehr als eine Lichtgestalt oder ein Vorbild. Du brauchst den menschgewordenen Gottes Sohn. Den, der bereit ist, zwischen Himmel und Erde Brücke zu schlagen. Du brauchst den Messias, der nach dem Bekenntnis in Caesarea Philippi den Weg vom Leiden nach Jerusalem unter die Füße nimmt und schlussendlich qualvoll am Kreuz endet. Du brauchst den auferstandenen Christus, der dich liebt, der dir die Schuld vergibt und deinem Leben eine neue Richtung. Wenn du Jesus noch nicht als den Sohn von Gott erkannt hast, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, lass dich von ihm rufen. Und was ist mit all denen von euch, die vielleicht seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind? Für euch ist doch wahrscheinlich schon längstens klar, wer er ist, dass er eben der Messias ist, der rettende Gottes Sohn. Man könnte sich fragen, hat denn der Text für uns Christen keine Bedeutung? Doch, so weit würde ich mal behaupten. Erstens macht Jesus etwas deutlich. Er sagt, der Petrus soll sich ja nicht einbilden auf die Erkenntnis. Selig bist du, Petrus, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Gott selber hat dem Petrus offenbart, wer Jesus ist. Der Petrus weiß also nur, was Gott ihm offengelegt hat. Der Vater, der sich im Sohn zu erkennen gibt. Und darum lehrt uns der Bibeltext eine der wichtigsten Lektionen im Leben eines Jünger. Gottes Erkenntnis wächst im Unterwegssein mit Jesus. Gottes Erkenntnis wächst in der Beziehung mit Jesus. Und Gottes Erkenntnis ist nie unsere Leistung, nie ein Ergebnis von unserem Bemühen, von unserem Richtigmachen. Wir können offen sein, wir können uns danach ausstrecken, das schon. Aber die Offenbarung schenkt Gott allein. Darum ist meines Erachtens Nachfolge unterwegs mit Jesus ein lebenslanger Prozess. Und nicht irgendein Prozess, sondern ein Lernprozess. Sie bleibt Stückwerk. Und die Nachfolge führt immer in die Abhängigkeit von Gott. Dann macht der Text auch klar, und jetzt komme ich zum Schluss, und da wird es gerade noch einmal richtig spannend. Unser Bild, das wir von Jesus haben, das prägt unseren Glauben. Was wir von Jesus halten, was wir von ihm erwarten, was wir ihm zutrauen, das wirkt sich aus auf unser Leben. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich kann für mich reden. Ich laufe immer wieder Gefahr, dass ich Jesus ein Stück weit zähme. Dass ich ihn versuche, irgendwie in meine Vorstellungen, in meine Denkkategorien, auch in meine Erwartungen hineinzupressen. Und genau da lässt der Text, lässt Jesus uns zum Umdenken ein. Es geht nicht darum, dass ich das Geheimnis lüfte, sondern dass ich mich auf das Geheimnis einlasse. Jesus würde es vielleicht folgendermaßen sagen. Lass mich sein, wer ich bin. Tu mich nicht eingrenzen. Mach mich nicht klein. Unterschätze mich nicht. Und tu dich auch nicht über mich ärgern. Stattdessen halt das Geheimnis, das ich bin, aus. Lehr mich immer besser kennen. Lehr mich zu lieben, auch im Zweifel. Bleib bei mir. Vertrau mir. Und bezeug mich. Ich möchte euch einen Moment Zeit geben, die Worte nachzuklingen und schließe nachher mit Gebet.